Hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich zu unserem Karfreitag-Gottesdienst. Schön, euch zu sehen. Ja, ich habe eine Predigt mit Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Die Tiefe des Kreuzes, die Kraft des Blutes und das Geheimnis des Wurms. Ich lese euch dazu Psalm 22, also einzelne Verse daraus vor. Vers 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Das ist ja, was Jesus am Kreuz geschrieben hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 7 bis 9. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Ich bin wie ausgeschüttetes Wasser. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Und dann Vers 16 bis 20. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Ja, das ist ein messianischer Psalm. Das ist also ein Psalm, der auf Jesus hinweist. Und ich finde das total krass. König David hat diesen Psalm ungefähr 1000 vor Christus geschrieben. Da gab es noch gar keine Kreuzigung. Und doch hat schon Gott so durch ihn gesprochen. Er hat ziemlich genau beschrieben, wie medizinisch eine Kreuzigung abläuft, mit durchbohrten Händen und Füßen. Der Mensch kriegt hohes Fieber, leidet an Erstickung, die Gelenke kugeln aus und das Herz zerreißt buchstäblich. Es dauert manchmal tagelang, bis wirklich der Tod eintritt. Und das wurde so genau schon beschrieben in diesem Psalm. Es ist eine ganz, die größte Schande, auf diese Weise zu sterben. Die Menschen, die gekreuzigt wurden, hingen nackt am Kreuz und waren dem Spott der Menschen ausgeliefert. Und ich finde es unglaublich, wie Menschen anderen Menschen sowas antun können. Bei den Tieren, es gibt keine Art oder keine Spezies, die ihrer eigenen Art so eine Quälerei antun würde. Das ist nur der Mensch. Und da sieht man einfach auch, wie tief wir schon gefallen sind. Und mittendrin in diesem Psalm 22 steht der Vers: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Also es ist irgendwie mehr als Demut, das ist so wirklich Entäußerung von sich selbst. Das Niedrigste, was man sich vorstellen kann. Kein Mensch, sondern so ein Krabbeltier. Man kann ihn zertreten, er ist wehrlos und zerbrechlich. Aber hier wird auch sichtbar, wie tief Jesus hinabgeht. Da, wo kein Mensch hin will. Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Jetzt gibt es aber bei dieser Geschichte mit dem Wurm etwas ganz Besonderes. Das ist nämlich nicht irgendein Wurm, der da erwähnt wird, sondern der Tolaat-Wurm heißt er auf Hebräisch. Und das ist der Wurm, durch den die rote Farbe gewonnen wurde, das Scharlach. Scharlach war eine ganz besondere, wertvolle Farbe, die nur den Königen vorbehalten war. Die Stiftshütte wurde durch diese Farbe mit der Farbe gefärbt, und der Hohepriester. Auch die normalen Priester durften diese Farbe nicht verwenden, nur der Hohepriester. Es war also was ganz Besonderes. Diese Farbe wurde übrigens auch erwähnt bei der Hure Rahab, dieses rote Seil, was da aus dem Fenster hing. Ist also, die Bibel ist voller Symbolik, wenn man so hineintaucht, wie viel darin vorkommt. Und dieser Tolaat-Wurm wurde auch für Heilung verwendet. Kannst du mal weitermachen mit dem Bild davon? Ja, genau. Und da gibt es noch was Besonderes hinzu. Wenn der Wurm des Tolaat, also das Weibchen des Tolaat-Wurms, seine Eier legt, geschieht was Besonderes. Es befestigt sich an einem Holz oder an einem Baum und stirbt da. Und während es stirbt, produziert es seine Eier und es wird rote Farbe ausgegossen. Die Farbe sieht man dann da auch an dem Baum. Und aus ihrem Tod kommt neues Leben. Und das Zeichen ist blutrot. Auch ihre Nachkommen werden mit dieser Farbe übergossen. Und genauso ist es bei Jesus. Er hängt am Kreuz. Er gibt sein Leben. Sein Blut fließt. Und ja, das ist was ganz Besonderes. 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben ist im Blut. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesus, seines Sohns, macht uns rein von aller Sünde. Ich habe da auch ein Bild von Golgatha mitgebracht. Golgatha ist die Schädelstelle. Also wahrscheinlich ist das die Stelle, wo er gekreuzigt wurde. Es soll aussehen wie ein Schädel. Man braucht ein bisschen Fantasie, um sich das vorzustellen. Also so wie der Tolaat-Wurm sich an das Holz bindet und stirbt, so hängt Christus am Kreuz. Sein Tod macht neues Leben möglich. So bringt er neues Leben hervor. Und dadurch entsteht dann dieser Bibelvers, siehe, ich mache alles neu. Früher, ich war 21, schon lange her, da habe ich überlegt, wo ist denn nun dieser Gott? Wie komme ich denn zu dem? Wie kann ich eine Beziehung mit dem aufnehmen? Ich habe alles Mögliche probiert, irgendwie transzendentale Meditation und alle möglichen Lehren angeguckt und auch ganz schön viel gesündigt, ehrlich gesagt. Und ich wusste einfach nicht, wo ist er denn nun? Und dann bin ich mal irgendwann in der Bibel, in der Teestube gelandet. Und da habe ich so mit den Leuten gesprochen, die haben mir von Jesus erzählt. Und dann habe ich so gestaunt und gesagt, ja, aber es gibt so viele Märtyrer. Ich meine, ich möchte selber kein Märtyrer sein, das ist ja ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie die das aushalten. Aber trotzdem, es gibt so viele Menschen, die Märtyrer sind, die sterben für ihren Glauben. Was ist denn aber an Jesus besonders? Und dann haben sie mir das da erklärt in dieser Teestube. Ja, das ist der lebendige Gott. Es ist ein Mensch, aber auch Gott zugleich. Er ist für dich und für mich gestorben. Er ist sogar durch die Hölle gegangen für dich, damit du neues Leben haben kannst. Ich habe dann Jesus in mein Herz aufgenommen und es war irgendwie so ein krasser Moment. Ich habe da auch gemerkt, so wie plötzlich mein Gewissen ganz neu geworden ist. Ich habe gemerkt, mein inwendiger Mensch ist neu geworden. Ja, das Blut von Jesus, ich habe auch noch ein Bild von den Blutflättchen mit, so ein mikroskopisches, genau. Das Blut von Jesus ist nicht nur ein Ausdruck von einer Wunde, wo einfach ganz natürlich Blut rauskommt. Das Blut von Jesus hat auch Macht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Epheser 1, Vers 7. Oder in Kolosser 1, Vers 20. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Da wir nun gerecht geworden sind durch sein Blut, Römer 5, Vers 9. Das Blut von Jesus reinigt, versöhnt, rechtfertigt, schafft neues Leben und heilt. Hebräer 12, Vers 24. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, als der Vermittler zwischen Gott und Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Jesus Christus spricht Vergebung. Also sein Blut spricht Vergebung, nicht Anklage, spricht Gnade. Ich habe euch ja von meinem Erlebnis in der Teestube erzählt. Und es war so, ich habe alles Mögliche gemacht, will ich gar nicht so im Einzelnen erzählen. Aber ich fühlte mich so schlecht über mich selbst, dass ich nicht in den Gottesdienst gehen konnte. Ich war einmal in so einem Pfingstgottesdienst und dann haben die da Pfingstjubel gesungen und so. Das war irgendwie nicht so meins, aber ich fühlte mich auch irgendwie nicht gut genug dafür. Irgendwie zu sündig, zu irgendwie so. Und dann weiß ich noch, an einem Abend habe ich diese Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt einfach mal in diese Teestube da rein. Und dann bin ich da mit dem Fahrrad hingefahren und es hat wirklich aus Eimern geschüttet. So doll geregnet, ich war klatschenass und ich hatte das Gefühl, Gott fängt an, mich zu reinigen. Es war so irgendwie so in meinen Gedanken. Und dann bin ich da hingekommen und dann habe ich wirklich mit diesem lebendigen Gott begegnet und hat auch mein Herz gereinigt. Nicht nur so mit Wasser, sondern mit seinem Geist. Ja, Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, er macht alles neu. Und dieses alles neu, das beginnt nicht erst am Ende der Zeiten, so wenn irgendwie unsere Welt untergegangen ist oder so, sondern das beginnt mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Er wirkt in uns mit dieser krassen Auferstehungskraft. Wir können diese Auferstehungskraft jetzt im Frühling sehen. Im Winter denke ich immer, boah, das kann nicht sein, dass das jetzt wieder alles irgendwann mal wieder grün und lebendig wird. Und doch, das passiert jedes Jahr. Jedes Jahr kommt diese Auferstehungskraft. Es ist für ein Bild für uns zu erkennen. Diese Auferstehungskraft ist da, selbst wenn alles unmöglich aussieht. Wenn alles düster ist und alles irgendwie... Und doch ist diese Auferstehungskraft da und bringt alles wieder zum Blühen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Und wie ist das möglich? Das ist einfach durch das Blut von Jesus möglich. Am Kreuz wird nicht nur vergeben, sondern es wird sogar Neues geschaffen. Die alte Wirklichkeit, geprägt von Schuld und Trennung und Tod, wird durchbrochen. Kolosser 1, Vers 20. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Wir können auch Frieden mit Gott haben und Frieden in unserem Innern und Frieden, der tiefer geht als alles, was wir selbst herstellen können. Ja, ich habe mich ja dann bekehrt, habe ich euch ja erzählt, in dieser Teestube. Und dann ein paar Wochen später habe ich mich taufen lassen. Und das war, ich weiß noch, im Keller war so ein Taufbecken und da waren ganz viele Leute. Und natürlich, ich habe auch meinen Papa dazu eingeladen. Mein Papa war Wissenschaftler, auch ziemlich erfolgreich und überall gelehrt, in Tokio und in den USA und in Russland und in den Nahen Osten und so. Und der war einfach Humanist und der hat gesagt, also das mit dem Glauben, das ist nichts für mich, das ist Manipulation, da will ich nichts mit zu tun haben. Aber der saß dabei, als ich getauft wurde. Und es war so krass. Der war da so am Weinen. Wirklich, die Tränen liefen dem so runter. Und ich habe den noch nie so weinen sehen. Aber er war so berührt davon. Gott hat irgendwie in sein Herz gesprochen dadurch. Ich habe so oft versucht, mit ihm zu sprechen. Es ging nicht. Aber da Das hat ihn so berührt. Und dann etwas später, damals ist schon, wie gesagt, sehr lange her, aber er hatte natürlich schon einen Computer und ich auch. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich ja nicht mit ihm so gut reden konnte darüber, und habe gesagt, wenn du Jesus in dein Herz haben willst, dann bete so, Jesus, komm in mein Herz, vergib alles. Also das, ne, dieses Gebet eines Kindes. Ich habe ihm das so geschrieben. Und 2 Wochen später habe ich dann eine E-Mail bekommen und er hat gesagt, geschrieben, meine liebe Tochter, ich bete jetzt. Also nur geschrieben, ne? Und Jesus, komm in mein Herz und ich möchte, dass du mich neu machst. Und so. Also er hat das dann wirklich per E-Mail mir wieder geschrieben. Er wollte hinterher auch nie wieder darüber mit mir reden, weil das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber er hat da Gott geantwortet und es hat sein Herz bewegt. Amen. Ja, Karfreitag ist nicht nur tröstlich, es ist auch ziemlich herausfordernd. Es ist eine unbequeme Wahrheit. Das Kreuz zeigt uns, Sünde ist nicht harmlos. Es ist total zerstörerisch. Es führt zum Tod. Es ist manchmal, wenn man jung ist, denkt man, ja, okay, Sünde führt zum Tod, aber ich bin ja hier total fit und kann mir das gar nicht vorstellen. Aber du merkst dann doch, wenn du älter bist, du gehst doch, dein Körper verfällt doch. Aber auf dem Bild, das kennt ihr bestimmt, ne, wie das Kreuz über dieser Schlucht liegt, über diesem Zwischenraum. Diese Trennung von Gott wird durch das Kreuz aufgehoben. Du bist Gott so viel wert, dass er diesen Weg gegangen ist, damit wir diese Trennung hinwegkommt. Was bedeutet das jetzt für uns? Vielleicht trägst du noch Last mit dir herum. Schuld, Versagen, Wunden, vielleicht Traumata, vielleicht eine Krankheit, vielleicht auch Sucht oder Lebensbereiche, die festgefahren sind. Und das Kreuz sagt, es ist nicht das letzte Wort. Du musst nicht bleiben, wie du warst. Deine Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Im Blut von Jesus ist Kraft. Es ist ein neuer Anfang möglich. Vergebung statt Schuld, Freiheit statt Gebundenheit, Leben statt Tod. Und das Blut von Jesus ist vergossen aus Liebe. Deine Schuld ist getragen. Deine Vergangenheit ist nicht das Ende. Er macht dich neu. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, ich möchte jetzt noch etwas machen, und zwar habe ich ja hier so ein Holzkreuz mit. Vielen Dank an Winnie. Und ich habe eine Sache, die ich da dran heften werde. Und zwar, ich warte schon so lange auf Heilung. Ich kann mir nicht so richtig laufen. So. Und da. So, ich gebe das an Jesus ab. Und das Gleiche könnt ihr nachher auch machen. Ich habe hier ganz viele Zettel liegen, Nägel und Hammer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Dinge da dran heften. Ihr könnt nur einfach ein leeres Blatt dran heften, wenn ihr möchtet, dass irgendwer das liest. Ist völlig freiwillig. Wir machen jetzt erst einfach dieses Abendmahl. Und dann ist Zeit, dass ihr Gebet bekommt oder auch etwas hier einfach dran heftet, dran nagelt und sagt, das gebe ich an Jesus ab. Das möchte ich an das Kreuz bringen. Amen. So, wenn du jetzt aber Jesus ins Herz haben möchtest, dann lass uns noch zusammen beten. Dieses Gebet, was ich auch mit meinem Papa per E-Mail gebetet habe. Ich bete vor, ihr betet nach, auch wenn du schon Jesus im Herzen hast. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Lieber Herr Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als meinen Retter und Herrn. Dir will ich gehören und dir will ich folgen. Amen. Amen. Ja, dann wollen wir jetzt in das Abendmahl gehen. Ich bitte dazu Joanna und die Lobpreisgruppe nach vorne. Die Ordner haben hier rechts und links auf den Tischen das Abendmahl vorbereitet. Ja, das Abendmahl ist etwas Freiwilliges. Es ist so ein Check. Wie ist meine Beziehung zum Herrn? Wie ist meine Beziehung zu anderen Menschen? Gibt es etwas, was ich in Ordnung bringen muss? Es ist aber nicht so, dass du musst perfekt sein. Weil, große Überraschung, keiner von uns ist perfekt. Nicht einer. Also wir dürfen so kommen, wie wir sind, das Abendmahl nehmen. Trotzdem kann man nochmal checken. Gibt es etwas? Vielleicht soll ich nachher jemanden anrufen, jemanden ansprechen. Irgendwie so, das musst du selber wissen. Ich lese die Einsetzungsworte, 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus spricht: Das ist mein Leib, für euch gegeben. Nehmt und esst. Jesus, ich bitte dich, wenn wir gleich das Brot nehmen, dass du nah bei uns bist. Dass du, ja, wir machen es eine Erinnerung an dich, Jesus, dass du ans Kreuz für uns gegangen bist und dass du alles neu in uns machst, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du dein Leib gegeben hast. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus spricht: Das ist mein Blut für euch vergossen. Nehmt und trinkt. Jesus, wir danken dir für dein Blut. Wir danken dir, dass du das vergossen hast und dass du mit deiner Auferstehungskraft in diese Welt gekommen bist, Herr. Wir wollen auch dieses Blut nehmen in Gedenken.